SWR 2 Glauben.
John McCrossan wurde zur Hauptfigur eines Fußballspiels in Schottland, und zwar unfreiwillig. Denn bei dem Spiel zwischen Inverness Caledonian Thistle und Ayr United führte künstliche Intelligenz Regie. Das Spiel fand wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer im Stadion statt. Die Fans konnten stattdessen erstmals die Partie zu Hause am Bildschirm verfolgen. Doch sie sahen kein einziges der geschossenen Tore, obwohl die künstliche Intelligenz der Kamera darauf programmiert war, dem Ball zu folgen. Worauf sie nicht trainiert war, den Ball von John McCrossan zu unterscheiden. Denn der Linienrichter der Partie hat eine komplette Glatze. Und so schwenkte die Kamera, statt dem Spiel zu folgen, immer wieder zurück zum Linienrichter, weil sie dessen Glatze für einen Ball hielt. In den sozialen Netzwerken reichten die Reaktionen der Fans auf die misslungene Premiere der Roboterkamera von Wut bis zum Vorschlag, die schottische Fußballliga solle dem Linienrichter bitte eine Perücke stellen. Die Partie endete übrigens 1:1.
Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren? Eine Podcast-Reihe von Marc Kleber. Teil 4. Von intelligenten Kameras und hilfreichen Robotern.
Gut 1200 Kilometer von Inverness entfernt, versucht die Polizei in Mannheim, Kameras darauf zu trainieren, Muster zu erkennen.
Hier direkt hier links am Eingang, da oben, sind zwei Kameras. Hier oben auf dem Gebäude. Eine Kamera hier in der Ecke und eine Kamera hier in der Ecke. Also wir setzen hier am Bahnhofsvorplatz 4 Kameras im Moment ein.
Klaus Pietsch ist Polizeidirektor in Mannheim und zuständig für einen bundesweit einmaligen Pilotversuch mit intelligenten Kameras. Sie sollen erkennen, wenn eine Straftat begangen wird.
Tatsächlich haben wir hier natürlich bei den Testläufen festgestellt, dass jetzt gerade so Treten und Schlagen relativ gut erfasst wird, in Abhängigkeit von der Personendichte, die eben gerade im Moment da ist. Das funktioniert in der Summe der Dinge. Aber die Einstellung des Algorithmus, da sind wir noch am Feilen. Da ist Schräubchenkunde angezeigt, da sind Verbesserungen in der Software, Weiterentwicklung notwendig. Die Serienreife sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Das muss man der Deutlichkeit auch sagen.
Der Start des Projekts war im Dezember 2018. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel sprach damals von Pionierarbeit und mehr Sicherheit für die Bürger. 1,5 Millionen Euro kostet der auf 5 Jahre angelegte Versuch, bei dem die Polizei in Mannheim mit dem Fraunhofer-Institut zusammenarbeitet, das die Software für die gut 70 Kameras entwickelt. Installiert wurden sie an sogenannten Kriminalitätsbrennpunkten der Stadt. Nur dort erlaubt die Rechtslage den Einsatz von Videoüberwachung. Die Daten aus den Kameras werden nach 72 Stunden gelöscht. Das Interesse an den Ergebnissen des Pilotprojekts sei groß, sagt Polizeidirektor Klaus Pietsch.
Deutschlandweit, aber auch europaweit, da gibt es ein ganz, ganz großes Interesse im internationalen Bereich. Und wie sich das dann am Ende weiterentwickelt, das wird man sehen. Es wartet alles gespannt drauf, welche Erfolge wir eigentlich tatsächlich erzielen. Und das kann ich auch gut verstehen, weil wir halt hier einen völlig anderen Ansatz fahren, als man es bislang von der sogenannten intelligenten Videoüberwachung kennt. Da erinnere ich jetzt nur an so Begrifflichkeiten wie Gesichtserkennung, Dinge, die wir hier ja gar nicht haben.
Im Berliner Bahnhof Südkreuz hatte das Bundesinnenministerium bis Mitte 2018 die Möglichkeiten für biometrische Gesichtserkennung getestet. Der Abschlussbericht der Bundespolizei fiel positiv aus.
In über 80% der Fälle wurden die Testpersonen durch Systeme zuverlässig erkannt. Weitere Optimierungen und höhere Trefferraten sind technisch möglich.
Doch der Versuch, die Gesichter von Menschen automatisch aus der Menge herauszufiltern, war umstritten und sorgte auch im Bundestag für kontroverse Debatten über die Frage, ob diese Art der Überwachung ethisch vertretbar sei.
Viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und wir Freie Demokraten sind gegen flächendeckende, automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, weil das nicht zu einer freiheitlichen Demokratie passt und weil es eher in totalitäre Regime passt, wenn der Staat nachvollziehen kann, wo sich alle Bürgerinnen und Bürger aufhalten.
Es geht hier nicht um die staatliche Überwachung von Leuten, die überhaupt nichts mit den Dingen zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil. Nein, es geht darum, dass wir die digitale Gesichtserkennung letztlich als Instrumentarium dafür nutzen, dass Menschen, die in polizeilichen Fahndungsdateien sind, letztlich auch schneller dingfest gemacht werden können.
Wir sind der Meinung, dass das Thema automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum eine weit ausführlichere und auch sehr lang andauernde Debatte in der gesamten Gesellschaft braucht.
In seinem Tätigkeitsbericht 2019 beurteilt der Bundesbeauftragte für Datenschutz Ulrich Kelber den Versuch mit Gesichtserkennung am Berliner Südkreuz eindeutig.
Die Analyse biometrischer Daten eines Menschen und der anschließende Abgleich mit Datenbanken greift tief in die Grundrechte der betroffenen Person ein. Die Einführung der biometrischen Gesichtserkennung in den Polizeialltag ist datenschutzrechtlich und gesellschaftspolitisch eine überaus kritisch zu beurteilende Überwachungstechnologie.
Ulrich Kelber kommt zum Schluss.
Ich empfehle, auf eine Videoüberwachung mit biometrischer Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zu verzichten.
Anfang 2020 erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer, er wolle Videoüberwachung mit Gesichtserkennung vorerst nicht in das Bundespolizeigesetz aufnehmen.
Im Moment habe ich einige Fragen, auch ich persönlich. Das ist ja keine ganz nebensächliche Angelegenheit und deshalb habe ich jetzt das Gesetzgebungsverfahren ohne diesen Passus auf den Weg gebracht.
In den Eckpunkten, auf die sich die Große Koalition im November 2020 geeinigt hat, bleibt die intelligente Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen draußen. Nach Ansicht von Beobachtern spielt dabei auch eine Rolle, dass die Technologie noch nicht ausgereift sei. Der Tübinger KI-Ethiker Thilo Hagendorf sieht grundsätzlich durchaus positive Effekte von Videoüberwachung. Sie könne zum Beispiel in U-Bahnen Vandalismus eindämmen. Aber
dann gibt es eben die andere Seite, die Risiken. Hier kann man viel zu sagen, aber ich glaube, der Hauptpunkt sind diese sogenannten Chilling-Effekte. Das bedeutet, dass Menschen ja wahrnehmen, dass sie an bestimmten Orten überwacht werden. Und das führt dann zu so einer Art vorauseilendem Gehorsam. Also man verhält sich dann eben bewusst nicht auffällig, sondern passt sich möglichst gut eben den sozialen Normen an, die in einem bestimmten Kontext vorherrschen. Und das ist natürlich immer dann ein Problem, wenn diese Normen an sich auch aus ethischer Perspektive als problematisch zu erachten sind.
Beispiel China. Die staatliche Überwachung und Kontrolle der Bürger mithilfe künstlicher Intelligenz ist mit dem Werte- oder Rechtsstaatsverständnis in Deutschland nicht vereinbar. Das sogenannte Sozialkreditsystem in China belohnt Verhalten, das der Staat sehen will, und bestraft unerwünschtes Verhalten mit Punkteabzug, was dann zum Beispiel Reisebeschränkungen bedeuten kann. Zum System gehört auch, Menschen an einen digitalen Pranger zu stellen. Wenn Passanten etwa bei Rot über die Straße gehen, dann sind sie in manchen Städten im Fokus von Kameras mit biometrischer Gesichtserkennung.
Dann werden sie identifiziert, ihr Konterfei wird möglicherweise auf einem großen Display an der Kreuzung dann öffentlich dargestellt und möglicherweise verschlechtert sich dann auch ein sogenannter Social Score von ihnen, der zentralisiert gespeichert wird. Und es gab nun diesen Fall der Geschäftsfrau Dong Mingzhu, die ein großes Abbild von ihrem Gesicht als Werbeaufdruck auf Bussen hatte. Und diese Busse sind dann natürlich über diverse Kreuzungen gefahren und die künstliche Intelligenz in Anführungsstrichen hat daraus interpretiert, dass eben diese Frau dann bei Rot über die Ampel gelaufen ist. Weil klar, es war Rot für die Fußgänger, als der Bus gefahren ist. Und sie ist dann eben auf entsprechend negative Weise mit diesem System in Kontakt gekommen. Und dass solche Falschinterpretationen stattfinden, dass auch Menschen falsch identifiziert werden, dass Situationen falsch gedeutet werden, das ist etwas, das kann überall vorkommen. Das kann auch mit intelligenter Videoüberwachung vorkommen, die in Deutschland eingesetzt wird.
Und die Entwicklung geht weiter. Die chinesische Firma Wartrick sagt, ihre Software sei besser als Gesichtserkennung. Sie identifiziere Menschen schon auf weite Entfernung an ihrem Gang.
Gate recognition can be used to detect intrusion, detect abnormal behavior, give timely alarms and keep track of potential suspects.
Gangerkennung helfe, Eindringlinge zu erkennen, abnormales Verhalten zu entdecken und potenziell Verdächtigen auf der Spur zu bleiben. Für Wartricks Vorstandschef Huang Yongzhen sind es nur einige von vielen Anwendungsbereichen.
Die Ermittlungsbehörden von Shanghai nutzen das System, um Verdächtige oder Kriminelle zu registrieren und zu suchen. Außerdem kooperieren einige Krankenhäuser mit uns. Wir forschen gemeinsam daran, ob und wie sich das Sturzrisiko älterer Menschen einschätzen und vorhersagen lässt. Auch die großen Hersteller von Haushaltsgeräten nutzen unser System, damit die Geräte die Familienmitglieder erkennen können.
Wie ethisch vertretbar sind solche Anwendungen und welche Grenzen bräuchten sie? Beim Pilotprojekt in Mannheim hat man der künstlichen Intelligenz der Videokameras Grenzen gesetzt. Wenn etwa ein Beamter im Führungs- und Lagezentrum vom belebten Bahnhofsplatz auf die Fassaden umliegender Gebäude zoomt, dann werden die Kamerabilder automatisch verpixelt, erklärt Polizeidirektor Klaus Pietsch.
Automatisch, das kann der nicht aufheben. Also der Videobeobachter kann das auch technisch mit keinem Griff irgendwie aufheben. Es ist theoretisch möglich, aber dann braucht er schon die nächste Stufe, einen Vorgesetzten, den er rufen muss. Der ist auch definiert, wer das ist, der Vorgesetzte. Ich mache es jetzt mal an einem dramatischen Beispiel fest. In einem Hauseingang wird jemand erstochen. Dann wäre es natürlich sehr schlecht und schwer vermittelbar in der Öffentlichkeit, wenn man sagen, tja, Pech gehabt, das haben wir jetzt hier nicht drauf. Und das könnten wir dann aufheben. Aber dann muss das dokumentiert werden, warum das so war. Der Vorgang muss klar benannt werden und es wird im Bericht an den LFDI auch entsprechend dann erwähnt.
LFDI, das ist die Abkürzung für den Landesdatenschutzbeauftragten. In Baden-Württemberg ist das Stefan Brink. Der sieht durchaus Vorteile für den Datenschutz, die das Projekt bieten könne. Denn das Ziel ist am Ende, dass ein Beamter nur noch das sieht, was ihm die künstliche Intelligenz an Auffälligem auf dem Bildschirm schaltet. Polizeidirektor Klaus Pietsch.
Unsere Vision bedeutet, wenn das System so weit entwickelt ist, dass wir gar keine Bilder mehr übertragen, gar keine Aufzeichnung mehr machen, sozusagen einen schwarzen Bildschirm im Führungs- und Lagezentrum haben, das Bild nur angeht, wenn das System sagt, hier könnte etwas sein, kann da jemand mal drauf gucken. Also wir zeichnen da auch nur noch das auf, wenn der das dann bestätigt, der Kollege, oh, da ist tatsächlich was. Das nehmen wir jetzt auf. Ansonsten wird nichts mehr übertragen. Kein Bild, keine Aufzeichnung, nur bei Anlass bezogen. Wenn der Kollege dann feststellt, es ist nichts für uns, dann quittiert er das und damit ist auch der Vorgang gelöscht, automatisch.
Man kann also durchaus technische Möglichkeiten finden, um künstliche Intelligenz ethisches Verhalten einzuprogrammieren. Doch bis die Kameras in Mannheim fit für den echten Einsatz sind, werden sie noch viel maschinell lernen müssen. Nach 2 Jahren Pilotprojekt kann die Software inzwischen einen Menschen von einem Koffer unterscheiden und grobmotorische Bewegungen erkennen.
Da reden wir jetzt von Delikten wie körperliche Auseinandersetzung, liegen, fallen, schlagen, treten. Aber Sie können sich vorstellen, dass in einem hochdynamischen Umfeld wie einer Fußgängerzone mit Hunderten, mit Tausenden von Menschen, da fahren Straßenbahnen, Fußgänger, Lieferverkehr, das ist sehr komplex und das erfordert gewaltige Rechenleistung. Also unter Laborbedingungen kann das System mittlerweile recht viel und wir erkennen auch gute Fortschritte im öffentlichen Raum, aber wir sind noch längst nicht am Ziel. Der Taschendiebstahl, das sind natürlich schon ein bisschen schwierigere Dinge und da würden wir gerne hinkommen in unseren 5 Jahren der Entwicklungszeit. Inwieweit das gelingt, das bleibt abzuwarten. Zunächst geht es mal um die grobmotorischen Bewegungsabläufe.
Und wo ist für den Mannheimer Polizeidirektor eine ethische Grenze bei der Videoüberwachung erreicht?
Also die Grenzen liegen bei mir persönlich da, wo wir in den unmittelbaren persönlichen Lebensbereich der Menschen eingreifen. Und das beziehe ich jetzt speziell in Bereiche Wohngebiete. Und da gibt es auch eine in Anführungsstrichen normale soziale Kontrolle, wo Menschen auf Menschen schauen, zumindest im überwiegenden Teil. Und da sind andere Aktivitäten der Polizei gefragt als das Aufhängen einer Videokamera, weil wir da einfach zu sehr diesen persönlichen Lebensbereich ausleuchten, wenn man das so sagen darf. Und da sehe ich einfach große Risiken und das würde ich jetzt persönlich nicht für gut empfinden.
Klaus Pietsch räumt ein, dass es auch einen grundsätzlichen Unterschied macht, ob ein Polizeibeamter einen Vorgang in seinem Gedächtnis abspeichert oder ob die Daten vieler intelligenter Kameras gespeichert und miteinander vernetzt werden. Genau das passiert in Frankreich beim Projekt Safe City. Unter anderem in der südfranzösischen Stadt Nizza soll das 2018 gestartete Projekt für mehr Sicherheit sorgen. Es läuft unter der Regie des französischen Rüstungskonzerns Thales. Er wirbt auf seiner Homepage damit, schon in Mexico City die Kriminalität um über 50% reduziert zu haben.
Thales hebt die Sicherheit in Städten auf die nächste Stufe.
Im Fokus steht in Nizza die Verbindung intelligenter Videoüberwachung mit der Vernetzung vieler Daten aus unterschiedlichen Quellen und Behördensystemen.
Die Zusammenführung aller Daten in einem Kontrollzentrum ist der Schlüssel. Indem man verschiedene Sensorendaten mit anderen, zum Beispiel frei zugänglichen Daten, verschränkt, gibt Thales eine flexible und umfassende Antwort auf urbane Sicherheit.
Davon profitierten alle, wirbt der Konzern, Einwohner, Besucher, Geschäfte und auch die Polizei.
Und so, wie sich ihre Bedürfnisse entwickeln, wird Thales als langfristiger Partner für sie da sein.
Das Beispiel der Safe City macht deutlich, dass es bei ethischen Fragen nicht nur um die Programmierung einzelner Algorithmen geht. Entscheidend ist auch der verantwortungsvolle Umgang mit den gesammelten Daten. Die von der Bundesregierung eingesetzte Datenethikkommission warnt:
Besonderes Missbrauchspotenzial sieht die DEK in der Vernetzung einzelner Teilsysteme, wodurch Daten und Analyseerkenntnisse aus ganz unterschiedlichen Sach- und Lebensbereichen zusammengeführt werden. Dies führt zu einer erheblichen Verdichtung der Überwachung.
In Nizza soll auch Videoüberwachung zum Einsatz kommen, die Gefühle von Menschen erkennen kann. Solche Systeme analysieren kleinste Bewegungen eines Menschen oder auch, wenn dessen Haut das Licht plötzlich anders reflektiert. Für den KI-Ethiker Thilo Hagendorf ist mit solchen Anwendungen eine ethische Gruselgrenze erreicht.
Eine definitive rote Linie ergibt sich ab dem Punkt, wo Menschen nicht nur über Gesichtserkennung identifiziert werden, sondern wo dann auch noch sogenannte Effect Recognition betrieben wird, also wo dann durch die Auswertung etwa der Mimik oder der Art des Ganges auf Emotionen oder Persönlichkeitsmerkmale geschlossen wird. Es gibt Systeme, die vorgeblich dies technisch leisten, aber sie sind so fehleranfällig, dass man sie nicht einsetzen sollte. Aber eben nicht nur wegen ihrer technischen Fehleranfälligkeit, sondern auch wegen den schon angesprochenen Nebeneffekten, also Chilling-Effekten und Ähnlichem.
Die Enquete-Kommission KI des Bundestages weist noch auf andere ethische Probleme hin. Was ist, wenn riesige Sammlungen biometrischer Daten gehackt werden? Und wie verlässlich sind Bilder oder Tonaufnahmen überhaupt noch, wenn sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ganz leicht manipuliert werden können? Schon heute kann man sich frei erhältliche Apps auf das Smartphone laden, um beispielsweise wie Barack Obama zu klingen. Einfach den Satz auf Englisch einsprechen.
Hi, I'm not Barack Obama, but I do sound like him.
Und der frühere US-Präsident sagt, dass er nicht er selbst sei.
Hi, I'm not Barack Obama, but I do sound like him.
Klingt noch nicht ganz überzeugend. Aber das ist ja auch nur eine Handy-App. Mit professioneller KI-Software kann man selbst Videos inzwischen so fälschen, dass sie kaum vom Original zu unterscheiden sind. Sogenannte Deepfakes sind aber noch relativ aufwendig, sagt Patrick Gensing vom ARD-Faktenfinder.
Was natürlich künftig noch alles möglich sein wird mit weiterer Entwicklung von Software bei Deepfakes, das mag ich noch gar nicht abzuschätzen. Und das kann natürlich auch weitreichende Folgen haben, wenn man beispielsweise daran denkt, Videos als Beweismittel vor Gericht. Beispielsweise ist das dann irgendwas noch, was überhaupt noch benutzt werden kann, wenn es wirklich sehr einfach wird zu manipulieren. Also es gibt so viele technische Neuerungen, dass noch alles Mögliche denkbar ist.
Künstliche Intelligenz in der Überwachungstechnologie kann positive oder negative Effekte haben. Dass man die Entwicklung auch steuern kann, wenn man ethische Bedenken hat, zeigen Beispiele aus den USA. Die Stadt San Francisco etwa verbot den städtischen Behörden den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware. Aus Sorge vor diskriminierenden Effekten. Studien hatten bei verschiedenen Softwares große US-Konzerne wie Microsoft oder Amazon Probleme festgestellt, Frauen oder Menschen mit dunkler Hautfarbe richtig zu erkennen. Die Frage bleibt, wenn technisch immer mehr machbar ist, wer entscheidet dann, was gemacht werden darf? Nicht nur beim Thema Videoüberwachung. Die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Anna Christmann war Mitglied der Enquete-Kommission KI. Sie sagt, Politische Akteure wie Regierungen oder Europäische Union könnten nicht alles regeln. Deshalb brauche es eine breite gesellschaftliche Debatte über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in unterschiedlichsten Feldern.
Die Welt verändert sich natürlich im Moment rasend schnell. Wir haben es gesehen, wie kurz eigentlich überhaupt erst die Maschinen in der Lage sind, selber Bilder zu erkennen, Sprache zu erkennen. Und das Verhältnis und die Kooperation zwischen Mensch und Maschine ist sicherlich etwas, was sich auch weiterentwickeln wird und was wir uns vielleicht vor ein paar Jahren so noch nicht hätten vorstellen können. Also ich glaube, die Selbstverständlichkeit, mit der Menschen auch mit Maschinen kooperieren und auch mit Maschinen, die in irgendeiner Form dann als Roboter oder physische Maschinen mit uns am Arbeitsplatz sind, dass sich dort sicherlich die Kultur und die Werte auch ein Stück weit weiterentwickeln werden. Und das ist ja auch ganz normal, eine Gesellschaft entwickelt sich immer weiter. Wir müssen nur sicherstellen, dass immer die Autonomie und die Entscheidungskraft und die Verantwortung beim Menschen verbleibt. Und dass es dann eben auch einen Nutzen hat, diese Technologie einzusetzen und keinen Schaden.
Zu den Einsatzgebieten, in denen künstliche Intelligenz einen Nutzen für Menschen bringen könnte, gehört die Medizin.
Ich habe schon den Eindruck, dass zunehmend die Leute sehen, aha, mit KI kann Hautkrebs erkannt werden. Oder jetzt in Corona-Zeiten gibt es eine KI, die Corona-Husten unterscheiden kann von anderen Hustenarten. Und ich habe schon den Eindruck, dass das bei den Menschen zunehmend ankommt und sie sehen, dass das eine wichtige Technologie ist.
Mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, zum Beispiel in der Medizinrobotik. Der schlanke, weiße Roboter mit den schwarzen Gelenken steht neben einer OP-Liege, auf der ein Mensch mit geöffnetem Bauchraum liegt. Der Roboter ist echt, der Patient nicht. Seine Bauchdecke ist aus Plastik und man kann sie abnehmen, damit der Roboter an ihm üben kann.
Was wir hier sehen, ist ein simulierter Operationssaal. Man sieht zum Beispiel hier oben diese OP-Lampe und die OP-Liege. Aber was eben besonders ist, ist, dass wir auch zwei Leichtbauroboter sehen.
Der zweite Roboter ist leuchtend orange und beide sehen technisch sehr zweckmäßig aus, wie Roboterarme mit vielen Gelenken. Mit diesen Robotern forscht Franziska Mattis-Ulrich. Sie leitet den Lehrstuhl für Medizinrobotik am Institut für Anthropomatik und Robotik des Karlsruher Instituts für Technologie. Die Professorin will herausfinden, wie sich durch künstliche Intelligenz chirurgische Eingriffe erleichtern lassen.
Diese Leichtbauroboter können dann verwendet werden, um verschiedene medizinische Interventionen an solchen medizinischen Modellen vom Menschen, vom Körper zu erproben, die wir hier eigentlich erforschen.
Im Team von Franziska Mattis-Ulrich arbeitet auch Paul Scheikel mit. Der 28-jährige Doktorand sitzt neben dem OP-Tisch an einem Computer, von dem aus sich die Roboter programmieren lassen und gibt Daten ein. Seit 5 Jahren forscht der Maschinenbauer in diesem Labor daran, wie man Medizinrobotern beibringen kann, selbstständig zu lernen, was sie später im OP-Saal tun sollen.
Also rein methodisch ist alles, was maschinelles Lernen angeht, einfach unglaublich faszinierend, weil es eine sehr, sehr gute Kombination aus klassischem Engineering ist, moderner Informatik, viel Mathematik dazu. Aber anders als zum Beispiel im autonomen Fahren oder in automatischer Gesichtserkennung hat man doch irgendwie das Gefühl, dass man an etwas gesellschaftlich Wichtigem arbeitet.
Medizinroboter im echten Operationssaal sollen später dank künstlicher Intelligenz dem menschlichen Chirurgen assistieren und damit Aufgaben erledigen, die heute Assistenzärztinnen und Ärzte übernehmen. Nicht nur, weil die Roboter nie ermüden.
Gerade in der Medizin, wo wir einen starken Ärztemangel sehen und dieser Ärztemangel wird voraussichtlich noch viel, viel drastischer werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufgrund der Überalterung der Gesellschaft, wird es wahrscheinlich immer wichtiger werden, dass wir auch technische Hilfsmittel haben, die gewisse Aufgaben sehr gut übernehmen können. Sodass die Menschen, die da sind, die menschlichen Chirurgen, dass die sich wirklich auf sehr wesentliche Dinge und auch wichtige Dinge, die Roboter nicht übernehmen können, fokussieren können. Dazu kommt, dass zum Beispiel in ländlichen Gegenden oder auch zu verschiedenen Randzeiten in der Nacht oder so, sind vielleicht auch gar nicht so viele Chirurgen vor Ort. Und damit kann ich gut eine Operation auch mit weniger menschlichen Kollegen, aber dafür eben einem kooperierenden Roboter durchführen.
Zum Beispiel könnte ein Roboter bei einem minimalinvasiven Eingriff eine endoskopische Kamera halten, mit deren Hilfe der Chirurg in der Bauchhöhle operieren kann. Schon heute werden auch in Deutschland Medizinroboter im Operationssaal eingesetzt. Ein Roboter kann hochpräzise arbeiten, ruhiger als jede menschliche Hand. Doch Roboter arbeiten immer als verlängerter Arm des menschlichen Chirurgen. Ein Ziel des Forschungsteams von Franziska Mattes-Ulrich ist nun, künstliche Intelligenz beizubringen, zum Beispiel eine Endoskopiekamera selbstständig zu führen, damit der Chirurg immer das optimale Bild hat.
Man kann sich das vorstellen wie ein langer Stab, der durch eine Öffnung im Bauchbereich in den Bauch hineingeführt wird. Also man sieht dann die Leber und die Gallenblase und andere Organe. Da würde jetzt dieser Roboter zum Beispiel erkennen, es wird jetzt gerade ein bestimmter Schnitt durchgeführt, da braucht der Arzt im Normalfall einen sehr hohen Zoom. Dann wird dieser Roboter sozusagen die Kamera zoomen können oder er merkt, jetzt werden die Instrumente gerade vielleicht ein bisschen weiter weg bewegt und ich müsste jetzt doch wieder rauszoomen oder ich sollte jetzt nach links oder rechts diese Kamera nachverfolgen. Die Schwierigkeit im menschlichen Körper ist eben, dass die Organe sehr weich sind und dadurch sich auch bewegen können. Und auf der anderen Seite, dass sie natürlich bei jedem Menschen etwas anders ausschauen. Und der Roboter oder die Maschine muss das Ganze interpretieren können.
Mustererkennung, die nur mit Hilfe künstlicher Intelligenz möglich ist. Die Einsatzgebiete im OP-Saal sind vielfältig. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnten Roboter Assistenzaufgaben bei Gallenblasen-OPs übernehmen, sagt die Karlsruher Wissenschaftlerin. Forscher an einer Kinderklinik in Boston haben einen Roboter-Katheter entwickelt, dem es im Versuch an einem Tier gelang, wie mit einem Autopiloten einen Weg durch die Gefäße bis ins Herz zu finden, damit sich der Chirurg dann auf die OP konzentrieren kann. Künstliche Intelligenz bietet im gesamten medizinischen Bereich vielversprechende Möglichkeiten, sagen Experten.
Vertrauenswürdige KI-Technologien können eingesetzt werden und werden bereits eingesetzt, um Behandlungen intelligenter und zielgerichteter zu gestalten und lebensbedrohliche Krankheiten zu verhindern,
schreibt die von der EU-Kommission eingesetzte Expertengruppe für künstliche Intelligenz. Auch der Philosoph Richard David Precht, der den Einsatz künstlicher Intelligenz in vielen Bereichen aus ethischen Gründen kritisch sieht, findet die Anwendung im Gesundheitsbereich grundsätzlich positiv.
In der Medizin kann künstliche Intelligenz von großem Nutzen sein, wenn ich Millionen Daten von Krankenakten auswerte, von anonymisierten Krankenakten. Ich weiß also nicht, welcher Mensch das im Einzelfall ist. Dann kann ich auf diese Art und Weise zum Beispiel Krankheitsverläufe viel, viel deutlicher vorhersagen. Künstliche Intelligenz wird auch bei Präzisionsinstrumenten in der Medizin eingesetzt. Das sind zum Beispiel zwei Dinge, wo es großartig ist, dass wir über künstliche Intelligenz verfügen.
Aber natürlich stellen sich auch im Gesundheitsbereich ethische Fragen, Beispiel Datenschutz. Menschen dürften nicht das Gefühl haben, zum gläsernen Patienten zu werden, sagt die Bundestagsabgeordnete Anna Christmann und nennt dafür zwei Empfehlungen der Enquete-Kommission KI.
Dafür gibt es die Empfehlung, eine freiwillige Datenfreigabe zu ermöglichen, dass ich selber entscheiden kann, ja, ich bin bereit, meine Gesundheitsdaten für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen, dass ich die aber jederzeit auch wieder zurücknehmen kann. Und zum anderen ist natürlich ganz wichtig eine verlässliche Pseudonymisierung, das heißt, dass ich nicht unter Klarnamen dort auftauche, sondern dass die Daten so kodiert sind, dass sich damit gut arbeiten lässt, damit forschen lässt, aber sie nicht auf den Einzelnen zurückzuführen sind. Am Ende gibt es keinen hundertprozentigen Schutz, das muss man auch oft sagen. Da ist aber dann auch ganz klar, wenn Missbrauch mit Daten an irgendeiner Stelle betrieben wird, dann muss das auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Das sind die Rahmenbedingungen, die wir brauchen, damit wir KI bei uns wirklich für bessere Gesundheitsversorgung anwenden können.
Die Vernetzung großer Datenmengen ist auch in der Medizinrobotik ein wichtiges Thema. Franziska Mattes-Ulrich vom KIT in Karlsruhe hält sie für einen großen Vorteil, damit künstliche Intelligenz schneller maschinell lernen kann.
Wenn in ganz Deutschland 100 verschiedene Roboter stehen, die alle Operationen durchführen, können die ihr Wissen miteinander teilen. Das, was bei Menschen nun mal ganz schwierig ist, weil jeder eigentlich seine eigenen Erfahrungen machen muss. Und das ist sicherlich auch noch ein sehr spannender Punkt, dass diese Roboter zusammen lernen können und zusammen auf das gemeinsam Gelernte eigentlich zugreifen können. Während Menschen eben doch eher die Erfahrung selber machen müssen. Gerade wenn es jetzt um mechanische Erfahrung geht, bedeutet das, die jungen Chirurgen und Chirurginnen die Operationen wirklich selber mal durchführen müssen, um sie dann auch zu verstehen und zu verinnerlichen.
Genau dieser Punkt führt in der Folge zu einer anderen ethischen Fragestellung, die sich nicht mit der Programmierung von Algorithmen oder dem Umgang mit Daten beantworten lässt. Wenn Roboter immer mehr lernen, junge Chirurginnen und Chirurgen aber immer weniger, wann ist dann der Punkt erreicht, an dem sie zu wenig Routine haben, um noch Eingriffe vorzunehmen?
Also ich denke, das ist tatsächlich eine Fragestellung, die ganz wichtig ist. Ich vergleiche das ganz gern mit Google Maps, weil als Teenager habe ich noch in der Schule gelernt, Karten zu lesen. Und heute nehme ich meinen Google Maps auf meinem Smartphone und laufe einfach dem blauen Pfeil hinterher. Was, wenn mein Google Maps gerade ausfällt und ich trotzdem mit einer analogen Karte im Wald stehe und trotzdem an mein Ziel kommen möchte? Also ich denke, das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Inwieweit lernen junge Chirurgen und Chirurginnen gar nicht mehr die Aufgaben, die sie später vielleicht können müssten? Auf der anderen Seite wird sich die Medizin wie alle anderen Bereiche natürlich auch verändern. Und wenn Roboter standardmäßig als Werkzeuge eingesetzt werden, vielleicht können wir in 20 Jahren schon viel, viel mehr auch in der Medizin, in der Chirurgie bewirken, als das, was wir heute können.
Das Entwicklungstempo ist hoch. Alle 2 bis 3 Monate ändert sich der Forschungsstand bei maschinellem Lernen, sagt Franziska Mattis-Ulrich. Und je mehr Aufgaben Roboter mit künstlicher Intelligenz im OP-Saal übernehmen, desto stärker rückt auch hier die Frage in den Mittelpunkt, die in anderen Bereichen wie dem autonomen Fahren oder dem Einsatz in der Rechtsprechung von zentraler Bedeutung ist. Wie viel Verantwortung übertrage ich vom Menschen auf die Maschine? Die Karlsruher Medizinrobotik-Expertin kann sich nicht vorstellen, dass im OP-Saal jemals die Verantwortung ganz bei Robo-Docs liegen wird.
Ich persönlich glaube im Moment nicht daran, dass am Ende da ein rein robotischer OP-Saal existiert, in dem nur noch Roboter operieren und in dem keine Menschen mehr sind. Dass in vielleicht 50 Jahren, vielleicht auch schon schneller, rein technisch, rein mechanisch so ein Roboter einem Menschen ebenbürtig ist, das kann schon sein. Trotzdem würde ich dafür plädieren, dass wahrscheinlich das beste Team besteht aus einem Menschen und einem robotischen System. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Verantwortungsgefühl. Der Mensch fühlt sich verantwortlich für die Patienten, die dort vor ihm liegen. Der Roboter tut das nicht. Der tut die Dinge, die er gelernt hat zu tun. Und das sind normalerweise einfach sehr standardisierte und auf Daten basierende Aktionen. Während der Mensch vielleicht auch nochmal die Situation abwägen kann. Ist das jetzt gerade gut, dass ich das mache? Werden dadurch Vor- oder Nachteile geschehen? Und wie kann man die miteinander abwiegen?
Man sollte sich bei der Haltung zu Robotern und künstlicher Intelligenz nicht an den Fantasien made in Hollywood orientieren, meint Franziska Mattis-Ulrich. Die Idee, dass eines Tages eine Superintelligenz entsteht, klingt wie reine Science-Fiction. Doch nicht nur KI-Gurus aus dem Silicon Valley halten das für möglich. Auch in Baden-Württemberg beschäftigt sich ein Forschungsprojekt mit der Frage, was wäre, wenn superintelligente Maschinen ein Bewusstsein entwickeln. Darum geht es im 5. und letzten Teil von Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren?